NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Andreas Teska. Guten Tag. Wir informieren Sie in der folgenden halben Stunde unter anderem über folgende Themen. Urteil in Leipzig. Das Schreddern männlicher Küken bleibt vorläufig erlaubt. Warmer Regen für den Finanzminister. Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen bringt mehr Geld als erwartet. Dazu auch unser Kommentar. Und Boris Johnson ante Portas. Die britischen Konservativen wählen den Nachfolger von Theresa May. Zunächst aber an den Golf von Oman. Denn vor der Küste des Iran haben sich die Spannungen erheblich verschärft. Die Ursache? Offenbar Angriffe auf zwei Schiffe. Das eine gehört einer Reederei aus Hamburg. Die Besatzung wurde evakuiert. Bei dem anderen handelt es sich um einen Tanker aus Norwegen. Er steht in Flammen, möglicherweise nach einem Beschuss mit Torpedos. Auch hier ist die Besatzung in Sicherheit. Das Schiff treibt führerlos auf dem Meer. Die Hintergründe sind in beiden Fällen unklar, aber die Folgen bereits zu spüren. Der Ölpreis ist in die Höhe geschossen. Zum aktuellen Stand Carsten Kühntopp.
Viele Meter hoch lodern die Flammen. Eine schwarze Rauchwolke steigt in den Himmel. Fotos einer iranischen Nachrichtenagentur zeigen den Tanker Front Altair, der im Golf von Oman führerlos im Meer treibt. Auch beim Schiff Kokuka Courageous ist keine Besatzung mehr an Bord. Noch weiß niemand sicher, wer die Tanker angegriffen hat und womit. Einige Beobachter im Nahen Osten ordnen die Zwischenfälle aber bereits ein als Antwort des Iran auf die Sanktionen der USA. Mit ihnen wollen die Amerikaner verhindern, dass der Iran weiterhin Erdöl exportiert. Ibrahim Freihat vom Doha-Forschungszentrum im Sender Al Jazeera. Durch eine Eskalation jetzt könnte der Iran geschädigt werden. Aber sollte der Iran hinter diesem Angriff stecken, dann will er damit eine klare Botschaft gesendet haben. Und zwar: Wenn wir kein Öl ausführen dürfen, dann soll auch niemand anderes das tun können. Der iranische Außenminister sprach von verdächtigen Vorfällen und rief alle Mächte in der Region zu Gesprächen auf, um weitere Spannungen zu vermeiden. Iranischen Angaben zufolge nahmen iranische Rettungskräfte die 44 Seeleute der beiden Tanker auf und versorgten sie. Vor einem Monat waren ebenfalls im Golf von Oman bereits 4 Tanker durch Explosionen beschädigt worden. Damals wies der Iran die Vorwürfe von Amerikanern und Saudis zurück, für die Sabotageakte verantwortlich zu sein. Die Vereinigten Arabischen Emirate vermieden zwar jede Schuldzuweisung, sie erklärten aber, nur ein Staat könne eine solch komplexe Operation gegen die Schiffe ausgeführt haben. Die Zwischenfälle jetzt gelten als schwerwiegender als die vor einem Monat. Sie machen es wahrscheinlicher, dass es zu einer militärischen Konfrontation zwischen den USA und dem Iran kommt. Aus Sicht des libanesischen Militärexperten Hisham Jaber ist genau das das Ziel Israels. Der Iran hat kein Interesse an so einem Zwischenfall und es dient ihm nicht. Wer soll es also gewesen sein? Es ist richtig, dass wir keine Beweise haben, aber es gibt viele Staaten, die einen Krieg anstiften wollen. Wir kennen sie alle, allen voran Israel. Netanyahu stachelt zu einem Krieg am Golf an, aber er ahnt nicht, dass er Israel damit großen Gefahren aussetzt. Denn im Falle eines Krieges mit dem Iran würde der Krieg auch den Südlibanon und Syrien erreichen. Die Zwischenfälle im Golf von Oman ereigneten sich auf einer der wichtigsten Handelsrouten der Welt, unweit der Straße von Hormuz. Durch diese äußerst schmale Meerenge wird knapp ein Fünftel des weltweit gehandelten Erdöls transportiert. Auch zahllose Containerschiffe oder Stückgutfrachter sind hier unterwegs. Um die Sicherheit der Schifffahrt in dieser Region zu gewährleisten, ist die 5. Flotte der US-Marine in Bahrain stationiert. Vor kurzem entsandte Washington zudem den Flugzeugträger Abraham Lincoln in den Golf von Oman. Bisher verzichtete das Pentagon darauf, ihn in den Persischen Golf weiterfahren zu lassen, wohl um den Iran nicht unnötig zu provozieren.
Ins Inland, zu einem Urteil, das nicht nur Tierschützer mit Spannung erwartet haben. Das Bundesverwaltungsgericht hatte heute darüber zu entscheiden, ob männliche Küken kurz nach dem Schlüpfen getötet werden dürfen, weil sie wirtschaftlich wertlos sind. Denn männliche Küken legen nun mal keine Eier und taugen auch nur eingeschränkt für die Fleischproduktion. Es ging also um eine Güterabwägung zwischen Tierschutz auf der einen Seite und Wirtschaftlichkeit auf der anderen. Christine Färber fasst zusammen, wie die Richter in Leipzig entschieden haben.
Es ist ein Urteil auf Zeit, das das Bundesverwaltungsgericht heute verkündet hat. Denn grundsätzlich sei es nicht rechtens, Millionen von Küken aus wirtschaftlichem Interesse gleich nach dem Schlüpfen zu töten. Nach § 1 des deutschen Tierschutzgesetzes ist es verboten, einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leid oder Schaden zuzufügen. Wirtschaftliche Interessen sind, so hat es das Gericht entschieden, eigentlich kein vernünftiger Grund. Und trotzdem dürfen die Brütereien weiterhin ihre männlichen Küken töten. Das sei so lange zulässig, so Richterin Petra Hoog, bis es technisch möglich ist, das Geschlecht des Kükens schon im Ei zu bestimmen und somit gar keine männlichen Küken mehr schlüpfen zu lassen.
Also das Gericht ist davon ausgegangen, dass es nicht zumutbar ist, zwei Umstellungen in kurzer Zeit vorzunehmen. Denn zunächst müssten ja in diesem Fall umgestellt werden, die bisherige Praxis auf zwei Huhnbetriebe, ja, also unterschiedliche Zuchtlinien zu entwickeln und dann, sobald die Möglichkeit besteht, die Geschlechtsbestimmung bereits im Ei vorzunehmen, müsste eine erneute Umstellung in den Betrieben erfolgen. Und das hat das Gericht für nicht angemessen erachtet.
Die männlichen Küken der Rassen, die besonders gute Legehennen hervorbringen, sind für die Betriebe nutzlos. Sie legen, klar, keine Eier und können auch nicht ordentlich gemästet werden. Eine Aufzucht wäre teuer und wirtschaftlich sinnlos, deshalb werden sie getötet. Aus Tierschutzgründen hatte 2013 das damals grüne Landwirtschaftsministerium Nordrhein-Westfalen den Brütereien per Erlass verboten, das zu tun. Zwei Brütereien klagten gegen den Erlass und bekamen heute schließlich auch in letzter Instanz Recht. Vorläufig zumindest, so ihr Anwalt Martin Beckmann.
Für den Mandanten heißt das, dass der in absehbarer Zeit damit rechnen muss, dass er diese Praxis einstellen muss und sich eine neue Technik anschaffen muss. Er wird gucken müssen, was kostet die, kann ich mir die erlauben? Und dann wird er sie kaufen müssen oder seine Praxis einstellen.
Diese neue Technik macht es möglich, das Geschlecht des Kükens schon im Ei festzustellen. Die nutzlosen Eier können dann schon vor dem Schlüpfen der Küken vernichtet werden.
Das Kükenschreddern bleibt also erlaubt, aber nur für eine Übergangszeit. Das wirft Fragen auf. Hat die Politik zu lange nicht gehandelt? Hat sie die schrecklichen Zustände in den Betrieben fahrlässig geduldet? Und was folgt aus dem Urteil für die Zukunft? Zur politischen Diskussion nach der Entscheidung am Bundesverwaltungsgericht aus Berlin, Cecilia Reible.
Die Entscheidung der Leipziger Richter zum Kükentöten ist in Berlin auf ein geteiltes Echo gestoßen. Der Präsident des Deutschen Geflügelzuchtverbands, Friedrich Otto Ripke, zeigt sich im NDR zufrieden.
Ich finde das Urteil sehr klug. Es nennt keinen Stichtag, sondern gibt eine Übergangszeit, um diese Verfahren praxisreif zu machen. Wir brauchen für die deutschen Brütereien eine Lösung, die wirklich sauber und sicher funktioniert und die dann auch, sag ich mal, den Ansprüchen der Geflügelwirtschaft entspricht.
Verfahren zur Geschlechtsbestimmung im Brutei werden schon seit einiger Zeit entwickelt. Dabei wird mit einem Laser ein winziges Loch in die Schale gebrannt. So kann dem Ei Flüssigkeit entnommen und auf Geschlechtshormone getestet werden. Männliche Küken würden dann gar nicht erst ausgebrütet werden. Agrarministerin Julia Klöckner ist zuversichtlich, dass die Verfahren bald flächendeckend zum Einsatz kommen werden. Die CDU-Politikerin kündigte an, die Verbände und Unternehmen der Geflügelwirtschaft in die Pflicht zu nehmen.
Ich habe die klare Erwartung an Sie, dass Sie tätig werden und mit den Vertretern der Wirtschaft, auch der Wissenschaft und Verbraucherverbänden werde ich daher auch zeitnah zu einem runden Tisch zusammentrommeln und Sie zusammenrufen. Weil ich fest der Meinung bin, wir brauchen jetzt ein klares Bekenntnis zum Ausstieg aus dem Kükentöten und auch einen klaren Pfad.
Der Opposition reicht das nicht aus. Die Sprecherin für Tierschutz der Linksfraktion im Bundestag, Amira Mohamed Ali, forderte ein Gebot zur Aufzucht männlicher Küken und die Umstellung auf Zweitnutzungsrassen. Dabei handelt es sich um Hühner, die sich sowohl zur Eier- als auch zur Fleischproduktion eignen. Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, forderte Klöckner auf, ein Gesetz zum Ausstieg aus dem Kükentöten vorzulegen. Kritik an der Ministerin kommt auch vom Koalitionspartner SPD. Die tierschutzpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Susanne Mittag, stellt dem Landwirtschaftsministerium ein Armutszeugnis aus. Es sei nicht gelungen, Alternativen zum Kükenschreddern auf den Weg zu bringen. Nötig sei nun ein konkreter Zeitpunkt für ein Ende des Kükentötens.
Das hat sich mal so richtig gelohnt, zumindest für den Bund. Wochenlang hatte er die Mobilfunkanbieter gegeneinander antreten lassen bei der Versteigerung der 5G-Frequenzen. Damit können Daten 100 Mal schneller übertragen werden als derzeit üblich. Um dabei zu sein beim sich abzeichnenden großen Geschäft, greifen die Anbieter tief in die Tasche. Zusammen zahlen sie 6,5 Milliarden Euro und damit viel mehr als erwartet, berichtet Uwe Lüb.
Für Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD gibt es daher auch keine keinen Grund zu meckern, im Gegenteil.
Die Versteigerungserlöse sind höher ausgefallen, als wir erwarten durften. Das ist gut.
Klar, mehr Geld in der Kasse ist immer gut, das findet auch Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus. Im ARD-Morgenmagazin sagt er aber, nun müsse man aus 5G auch was machen und will darüber auch gleich bei der gemeinsamen Fraktionsklausur mit der SPD reden.
Wir müssen uns jetzt überlegen, wie beseitigen wir zum Beispiel die weißen Flecken, da wo niemand Mobilfunk hat, die grauen Flecken, wo nur ein Anbieter irgendwo zur Verfügung steht.
Dabei sollte all das in erster Linie Aufgabe der Mobilfunkbetreiber sein, die Lizenzen ersteigert haben. Denen fehlt jetzt aber offenbar Geld. Die Versteigerung sei zu teuer geworden, heißt es. Und das hat mit den Bedingungen der Auktion zu tun, beklagt Telekom-Sprecher Andreas Middel.
Das Auktionsdesign hatte Schwächen, die sind hier zum Tragen gekommen. Und dadurch ist der Industrie sehr viel Geld verloren gegangen, das sie für den Netzaufbau dringend gebraucht hätte.
Stimmt nicht, hält Scholz dagegen. Die Ausschreibung war ganz klar. Und wer nun zum Zuge kommt, meint er, muss die Bedingungen erfüllen.
Die Ausschreibungsbedingungen waren ganz klar und viel besser als bei früheren Gelegenheiten. Wer hier mitgemacht hat, der muss auch für eine sehr gute Versorgung des Mobilfunks in Deutschland sorgen, sonst hätte er die Lizenzbedingungen nicht erfüllt.
An die Auflagen werden sich die Mobilfunkbetreiber halten müssen, doch 5G an jeder Milchkanne wird es so kaum geben. Genau darauf muss aber der Staat nun achten, fordert der linken Politiker Viktor Perli.
Die Bundesregierung muss sicherstellen, dass die hohen Einnahmen nun zielgerichtet und in vollem Umfang für den Ausbau der digitalen Netze im ganzen Land eingesetzt werden. Gerade auch dort, wo es bis heute Probleme gibt, sowohl mit dem Breitbandausbau als auch mit dem Mobilfunknetz. Man muss alle Bürgerinnen und Bürger anbinden und nicht nur die Regionen, die für Netzbetreiber wirtschaftlich lukrativ sind.
Im Grunde hätte man von vornherein anders an die Sache herangehen müssen, so der Grünen-Politiker Konstantin von Notz schon vor Tagen. Konkret mit einigen Unternehmen verhandeln und festlegen, wie sie den Ausbau gestalten wollen. Durchaus um den Preis zusätzlicher Einnahmen.
Dann kann man nicht ein paar Milliarden Euro für Staatssäckel erlösen, sondern dann verpflichtet man Unternehmen dazu, selbst Geld zu investieren, damit eben gutes Breitband überall ist.
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU sieht das entspannt. Er meint, man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Im Klartext, der Staat soll beim 5G-Ausbau helfen, so Altmaier im SWR.
Wir hatten mit weniger gerechnet und deshalb muss eines ganz klar sein, jeder Cent, der eingenommen wurde, muss auch zur Verfügung stehen, um Mobilfunk in der Fläche auszubauen.
Die Große Koalition scheint sich hier einig. Auch Scholz will das Geld gezielt investieren.
Das Geld, was wir hier haben, werden wir nicht für den Haushalt verwenden, sondern für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Es geht um die Schulen, es geht um die Breitbandversorgung, zum Beispiel auch in ländlichen Regionen.
Geld für die Schulen sollte allerdings aus dem Digitalpakt kommen. Nimmt Scholz dafür nun Geld aus den Versteigerungserlösen, könnte man doch sagen, zumindest ein Teil des Geldes fließt einfach in den Haushalt. Die Diskussion darüber hat gerade erst begonnen.
Zur Versteigerung der 5G-Frequenzen auch der Kommentar im Echo des Tages von David Zajons.
Zuerst einmal die guten Nachrichten. Es ist gut, dass diese 5G-Versteigerung endlich vorbei ist. Sie hat so lange gedauert wie noch keine zuvor und sie hat den Ausbau des superschnellen Mobilfunks in Deutschland verzögert. Und es ist gut, dass es mit 1&1 Drillisch wohl bald einen vierten Netzbetreiber geben wird. Dadurch wird es langfristig mehr Wettbewerb geben und hoffentlich bessere Angebote für Smartphone-Nutzer. Überhaupt nicht gut ist hingegen, dass der Staat mit den 5G-Lizenzen so viel Geld einnimmt. Rund 1,5 Milliarden Euro mehr als vorher geschätzt landen in der Staatskasse. Dieses Geld fehlt den Mobilfunkunternehmen für den Ausbau des 5G-Netzes. Sie werden das superschnelle Internet also langsamer ausbauen und sich das Geld über höhere Preise von ihren Kunden holen. Man sollte sich dabei nicht davon blenden lassen, dass Bundesfinanzminister Olaf Scholz angekündigt hat, das zusätzliche Geld komplett in die digitale Infrastruktur zu stecken. Denn digitale Infrastruktur ist nicht gleichbedeutend mit schnellem Mobilfunknetz. Die Bundesregierung will knapp ein Drittel des Geldes für den Digitalpakt Schule ausgeben, also beispielsweise für Computer in Klassenzimmern. Tablets in Schulen sind wichtig, keine Frage, aber sie sollten nicht gegen den schnellen Mobilfunk ausgespielt werden. Außerdem Ausgaben für die Digitalisierung von Schulen und für den Breitbandausbau hatte die Bundesregierung ohnehin geplant. Es fließen durch die 5G-Einnahmen also wohl gar keine zusätzlichen Mittel in die Digitalisierung. Stattdessen spart sich der Staat das Geld, das er sonst dafür ausgegeben hätte. Und er spart damit auf Kosten der Zukunft. Im internationalen Vergleich ist das deutsche Mobilfunknetz schlecht. Wenn Deutschland sich nicht stark verbessert, finden digitale Innovationen und Hightech-Produktion bald eher in anderen Ländern statt. Das alles heißt nicht, dass der Staat besonders freundlich zu den Mobilfunkunternehmen sein sollte. Er belastet sie aber an der falschen Stelle. Statt ihnen für die 5G-Lizenzen viel Geld abzuzwacken, hätte er ihnen strengere Ausbauziele vorgeben sollen und er sollte sie dazu verpflichten, in weniger dicht besiedelten Gebieten zusammenzuarbeiten. Dort braucht es nicht unbedingt 4 Netze parallel, die anderen Wettbewerber könnten sich stattdessen bei einem der Netzbetreiber einmieten. Diese verpflichtende Zusammenarbeit, auch nationales oder lokales Roaming genannt, lehnen die Mobilfunkunternehmen ab. Hier sollte der Staat stärker regulieren, anstatt sich auf dem Rücken der Mobilfunkkonzerne und ihrer Kunden zu bereichern.
David Zajons kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Das Konzept verfolgen sie schon lange, aber jetzt haben sie es auch durchgerechnet. Die Grünen haben ihren Vorschlag vorgestellt für eine sogenannte Kindergrundsicherung. Einfach soll die sein und gerecht und eine unbürokratische und verlässliche Unterstützung bieten. Die Einzelheiten dazu von Anita Fünfinger.
Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut. Seine Familie ist ganz oder teilweise abhängig von Hartz IV. Gleichzeitig gibt der Staat 200 Milliarden Euro im Jahr für kinder- und familienpolitische Leistungen aus. Dazu gehören das Kindergeld oder auch der Kinderzuschlag. Genau hier will die Fraktionschefin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, ansetzen. Denn oft komme das Geld nicht bei denen an, die es brauchen.
2/3 der Eltern, die eigentlich Anspruch auf den Kinderzuschuss hätten, bekommen sie ihn nicht, weil sie es nicht wissen, weil es zu kompliziert ist oder weil sie sich schämen. Wir wollen, dass Zeit für die Kinder da ist und nicht für die Formulare.
Die Grünen legen den Fokus auf 2 Gruppen. Familien, die wenig verdienen und damit immer knapp an der Grenze zu Hartz IV liegen. Und es geht ihnen um Alleinerziehende. Leben sie von Hartz IV, wird bei ihnen der Unterhaltsvorschuss des Staates angerechnet, also ebenfalls wieder abgezogen. Und genau damit wäre mit der Kindergrundsicherung Schluss. Dass nahezu alle zusätzlichen Sozialleistungen ganz oder teilweise mit Hartz IV verrechnet werden, sprich abgezogen werden. Finanziell besteht das Modell aus 2 Säulen. Es gibt einen Garantiebetrag von 280 Euro pro Kind und dann wird nach Alter gestaffelt, wie Grünen-Chefin Annalena Baerbock vorrechnet. Sie kommt bei Kleinkindern
von 0 Jahren bis 5 Jahren auf 364 Euro, von 6 Jahren bis 13 Jahren auf 475 Euro und von 14 bis 17 Jahren auf 500 Euro. Und 3 Euro.
Dafür wegfallen sollen Leistungen wie das Kindergeld, Hartz IV für Kinder, der Kinderzuschlag, teilweise das Bildungs- und Teilhabepaket und die Kinderfreibeträge, die Familien bei der Steuererklärung absetzen können. 10 Milliarden Euro soll das im Jahr mehr kosten. Die Familien sollen genau einmal einen Antrag stellen müssen, bei der Geburt des Kindes, bei der Familienkasse. Den Rest klären die Behörden unter sich. Das Geld wird automatisch überwiesen. Mit der SPD und der Linken wären diese Forderungen wohl umsetzbar. Beide Parteien haben ähnliche Vorstellungen. Die SPD hat im Winter versprochen, noch in diesem Jahr ein eigenes Konzept vorzulegen. Noch liegt es nicht auf dem Tisch. Und Katrin Göring-Eckardt will auch nicht länger warten.
Und warum jetzt? Weil wir gesehen haben, in den Koalitionsvereinbarungen ist viel geredet worden. Die SPD wollte was vorlegen, Frau Giffey wollte was vorlegen. Und deswegen legen wir unser Konzept jetzt hin. Man kann das beschließen und man kann sehr schnell dafür sorgen, dass sich die Situation von Kindern auch tatsächlich verbessert.
Das Konzept der FDP, bei den Liberalen heißt es Kinderchancengeld, nennen die Grünen nicht durchgerechnet. Aber immerhin kümmerten sich auch die Liberalen um dieses Thema. Es ist jetzt 10 Jahre her, da saßen an gleicher Stelle wie heute die Grünen Vertreter von 6 Sozial- und Familienverbänden wie der Kinderschutzbund oder die Arbeiterwohlfahrt. Im April 2009 forderten sie 500 Euro Kindergrundsicherung pro Kind. Dafür sollten alle anderen Leistungen wie Kindergeld und Ehegattensplitting abgeschafft werden. 10 Jahre später hat sich nur die Summe verändert. Sie fordern jetzt 620 Euro.
Er ist das Enfant terrible der britischen Politik und der Gott sei bei uns der Europäischen Union. Und jetzt greift Boris Johnson nach der Macht im britischen Königreich. Er bewirbt sich um die Nachfolge von Theresa May, also um das Amt des Parteivorsitzenden der Konservativen und damit automatisch auch um das Amt des Premierministers. Heute haben die Abgeordneten der Parlamentsfraktion abgestimmt. Das Ergebnis dieser ersten Runde kennt Jens-Peter Marquardt.
Boris Johnson, 114. Jeremy Hunt, 43.
Boris Johnson erhielt 114 Stimmen, für Außenminister Jeremy Hunt stimmten 43 Tory-Abgeordnete, für Umweltminister Michael Gove 37. Die erste Runde ging damit aus wie allgemein erwartet, der haushohe Favorit Johnson auf Platz 1 mit deutlichem Abstand dahinter Hunt und Gove. Johnson-Fan Chris Grayling warnte trotzdem davor, schon jetzt den Jubel auszubrechen. Ein guter Start sei das für den Favoriten, eine gute Ausgangsbasis, aber das Rennen sei noch lang. So der Verkehrsminister.
It's a good start, it's a good platform, but there's a lot to do still.
Insgesamt haben es 7 Bewerber in die zweite Runde am kommenden Dienstag geschafft. 3 sind jetzt bereits ausgeschieden, darunter die beiden einzigen Frauen im Rennen, Esther McVeigh und Andrea Leadsom. Eine Enttäuschung sei das, nach dem Rückzug von Theresa May keine Frau mehr auf allerhöchstem Niveau, so bedauert Innenministerin Amber Rudd dieses Ergebnis.
Disappointing. I'd always like to see more women involved in politics, and it's a shame we haven't got more at the senior level at the moment.
Statt der beiden Frauen hat es Rory Stewart, der Liebling der EU-Anhänger und der liberalen Medien, mit 19 Stimmen gerade noch knapp in Runde 2 geschafft. Der Außenseiter, der auf keinen Fall einen No-Deal-Brexit zulassen will, freut sich.
Ich bin überglücklich. Ich hatte eigentlich nur 6 offene Unterstützer, aber jetzt haben in der geheimen Abstimmung 3-mal so viele für mich votiert. Wahrscheinlich, weil ich in der jüngsten Umfrage unter den Parteimitgliedern auf Platz 2 hinter Boris liege. Das hat einige Abgeordnete zum Umdenken gebracht.
Der einigermaßen europhile Stewart braucht allerdings in Runde 2 noch deutlich mehr Unterstützung, um weiterzukommen. Für den Einzug in Runde 3 sind 33 Stimmen erforderlich. Johnson dagegen, der Londoner Ex-Bürgermeister und frühere Außenminister, hat die allerbesten Chancen auf die May-Nachfolge. Der Mann, der auf jeden Fall die EU am 31. Oktober verlassen will, mit oder ohne Abkommen, hat schon jetzt in dem großen Bewerberfeld der ersten Runde 36% der Tory-Abgeordneten für sich gewinnen können. Er ist damit eindeutig Anwärter Nummer 1 auf einen Platz unter den letzten 2 Kandidaten, aus denen am Ende die konservativen Parteimitglieder den neuen Vorsitzenden und Premierminister auswählen. Anwärter Nummer 2 für das entscheidende Duell an der Parteibasis ist nach dem heutigen Ergebnis Außenminister Jeremy Hunt, der glaubt, mit der EU ein neues Austrittsabkommen aushandeln zu können, das auch eine Mehrheit im Unterhaus findet. Spannend ist jetzt die Frage, wen die Ausgeschiedenen in den nächsten Runden in der Fraktion unterstützen und für wen die Anhänger dieser Verlierer stimmen werden. Dadurch könnte noch einmal Bewegung in die Tabelle kommen. Aber Boris Johnson ist bereits so weit vorn, dass er sich schon jetzt auf den Wahlkampf an der Parteibasis konzentrieren kann. In Umfragen liegt er auch bei den konservativen Mitgliedern klar vorn. Und so spricht alles dafür, dass Johnson im zweiten Anlauf Premierminister wird. 2016 hatte der Anführer der Brexit-Kampagne die Bewerbung kurzfristig zurückgezogen.
Es klingt nach einem schlechten Scherz, aber er meint das offenbar ernst. Italiens stellvertretender Ministerpräsident Di Maio fordert für sein Land einen Spitzenposten in der künftigen EU-Kommission. Und zwar ausgerechnet den Job des EU-Haushaltskommissars. Da könnte also der Bock zum Gärtner gemacht werden. Denn die Finanzminister der Union haben sich heute getroffen und unter anderem beraten über Italien und seine ausufernde Verschuldung. Holger Beckmann.
Man hat den italienischen Schuldenberg als offiziellen Punkt zwar von der Tagesordnung genommen, aber Italien war trotzdem ein Thema. EU-Kommissionsvize Vladis Dombrovskis formulierte die Sache mit dem Defizitverfahren gegen Rom deshalb so. In der Tat werden wir über Italien reden und wir haben ja entsprechende Schritte vorgeschlagen, die wir für notwendig halten. Aber wir werden natürlich Schritte berücksichtigen, die Italien weiterbringen können. Was bedeutet, das Defizitverfahren droht, aber kommt noch nicht. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire lobte die EU-Kommission. Sie hat Italien gegenüber großartige Arbeit gemacht. Sie hat Italien nämlich die Hand gereicht und ich schlage Italien vor, diese ausgestreckte Hand zu ergreifen und geeignete Schritte zu unternehmen. Italiens Finanzminister Tria gab sich solchen Vorschlägen gegenüber, zumindest vor den Journalisten, wortkarg. Wie gesagt, offiziell steht Italiens Staatsverschuldung ja auch nicht auf der Tagesordnung. Man darf allerdings davon ausgehen, dass Europas Finanzminister immer wieder auch darüber sprechen werden, wenn sie vermutlich bis in den späten Abend zusammensitzen. Denn sie wollen sich über etwas einig werden, worüber in der EU schon seit Jahren gesprochen wird, nämlich über ein gemeinsames Budget für die Eurozone. Es gehörte zu den zentralen Reformschritten, die Frankreichs Präsident Macron für die EU vorgeschlagen hatte. Deutschland allerdings hielt davon immer wenig und hat sich erst in den vergangenen Monaten auf Frankreich zubewegt. Jetzt, so sagt es Bundesfinanzminister Olaf Scholz, sei das Ganze ein gemeinsamer Vorschlag von Deutschland und Frankreich.
Ich bin sehr froh, dass der gemeinsame Vorschlag von Deutschland und Frankreich, ein Eurozonenbudget zu etablieren und es auch konkret auf eine bestimmte Weise zu entwickeln und auszugestalten, jetzt schon so viel Zustimmung gefunden hat. Wir sind dicht davor, dass das jetzt eine gemeinsame Sache der gesamten Eurozone wird und darauf haben wir es ja auch angelegt.
Was Scholz nicht sagt, vom ursprünglich französischen Vorschlag, dieses Budget großzügig mit bis zu mehreren 100 Milliarden Euro auszustatten, ist nicht mehr viel übrig. Stattdessen ist jetzt noch von 17 Milliarden pro Jahr die Rede, eine extrem abgespeckte Version also. Dennoch, Geld, das EU-Staaten mit Haushaltsproblemen helfen soll, gezielt in wirtschaftliches Wachstum zu investieren, um Schlimmeres zu verhindern.
Um die 10 Millionen Zuschauer schalten Abend für Abend die Tagesschau ein. Wer die Hauptausgabe um 20 Uhr präsentiert, der ist zu Gast in Deutschlands Wohnzimmern. Wilhelm Wieben war das rund ein Vierteljahrhundert lang. Von Mitte der 70er Jahre bis 1998 hat er die wichtigste deutsche Nachrichtensendung geprägt. Jetzt ist er im Alter von 84 Jahren gestorben. Astrid Korall erinnert an den legendären Sprecher der Tagesschau.
Es gibt wohl nur wenige Nachrichtensprecher, denen die Ehre zuteil wurde, in berühmten Songs verewigt zu werden. Wilhelm Wieben war so einer.
Später spricht dann Wilhelm Wieben, er ist sich immer treu geblieben.
Sang Udo Lindenberg einst über den Mann, der eine lange Zeit einfach nicht aus der Tagesschau wegzudenken war. Mitte der 60er Jahre begann er dort. 1974 sahen ihn die Zuschauer dann zum ersten Mal in der 20-Uhr-Ausgabe.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Ruhig, souverän, professionell, aber auch etwas distanziert. Es waren diese Attribute, die Wilhelm Wieben zugeschrieben wurden. Ein Hanseat durch und durch, den mit Tagesschau-Kollegin Dagmar Berghoff eine lange Freundschaft verband.
Bisschen hieß es damals, sagten die Tagesschau-Redakteure so etwas respektlos, nein, aber anerkennt auch. Er spricht mit Messer und Gabel. Er spricht sehr deutlich und sehr gut und sehr betont und ja, er war eigentlich unser elegantester Sprecher.
Wilhelm Wieben wurde 1935 im schleswig-holsteinischen Dithmarschen geboren. Seine Muttersprache war Plattdeutsch, erst später kam Hochdeutsch hinzu. Als Verwaltungsangestellter sprach er das erste Mal in ein Mikrofon.
Damals tauchte etwas auf, eine große technische Errungenschaft, ein Diktaphon. Da hörte ich zum ersten Mal in meinem Leben meine eigene Stimme, die ich nicht erkannte. Dann kam eine Bemerkung, und die werde ich natürlich ein Leben lang nicht vergessen. Sie haben eine sehr schöne Mikrofonstimme.
Mit Anfang 20 ging Wilhelm Wieben nach Berlin, studierte Schauspiel an der Max-Reinhardt-Schule.
Ich habe anfangs in Berlin ein wenig gespielt. Dann war es nachher nur eine Frage des Geldes, als das Engagement kam, ob ich dann wohl nach Bremen wollte. Und dann habe ich das Engagement dort angenommen, bei Radio Bremen. Aber prompt lief ich auch nach ein paar Jahren schon wieder auf dem zweiten Gleis mit, und zwar am Theater am Goetheplatz.
Radio Bremen hatte Wilhelm Wieben als Sprecher engagiert und so sagte er zum Beispiel den ersten Beat-Club an.
Liebe Beat-Freunde, nun ist es endlich soweit. In wenigen Sekunden beginnt die erste Show im deutschen Fernsehen, die nur für euch gemacht ist. Sie aber, meine Damen und Herren, die diese Beatmusik vielleicht nicht mögen, bitten wir um Ihr Verständnis.
Die Schauspielerei ließ Wilhelm Wieben aber nicht los. Auch während seiner Tagesschauzeit übernahm er kleinere und größere Rollen, stand unter anderem in der Hamburgischen Staatsoper und im Schmitz-Tivoli auf der Bühne. 1998 sahen ihn die Zuschauer in der Tagesschau zum letzten Mal Ohne viel Aufhebens entschloss er sich, nach mehr als 25 Jahren aufzuhören.
Astrid Korall erinnerte an Wilhelm Wieben und damit geht das Echo des Tages zu Ende. Im Studio war Andreas Teska.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.